Ja, auch einen schönen guten Morgen, auch von mir. Andreas hat schon etwas erwähnt, warum es heute gehen wird. Ich habe mir auch in der Woche ein paar Gedanken gemacht. Vers 4, wie die Bibel hat, schlagt auf, heißt es, der Liebe ist langmütig und gütig. Und damit beginnen wir, oder ich, heute diesen ersten Abschnitt. Ich möchte erst mal anfangen. Jeder von uns oder ich die Frage stellen, was ist eine wahre Liebe? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Also eine Liebe. Also wahre Liebe bezeichnet die Liebe zu einer Person, der wichtiger als einen anderen Menschen in der Umgebung ist. Diese Person gibt ihrem Herzenmensch das Gefühl, so richtig zu sein, wie er die andere oder der andere sieht. Ja, und zugleich diese Liebe zu dieser Person ist bedingungslos. Stimmt das? Ja, das ist die Liebe, welche wir oder ein oder andere schon erkannt hat oder noch begegnet, dass wir die Liebe zu einer Person oder zu mehreren Personen, auch wir nehmen jetzt, wenn wir die Gemeinschaft miteinander haben, dass wir auch in dieser Umgebung eine Liebe erfinden und haben. Ich möchte in Johannes 15, Verse von 9 bis 17 vorlesen. Und bevor ich die Verse lese, habe ich noch ein gutes Beispiel. Habe ich heute oder gestern noch gelesen. Ein menschlicher Beispiel. Treffen sich zwei Bauer in der Kneipe und sind sich im Gespräch vertieft, essen, trinken. Nach einer Zeit steigt sich die Pegel des Weines hoch im Kopf und dann fragt einer den anderen Bauer, liebst du mich? Da war kurze Pause. Da sagt er, liebst du mich? Der andere wusste nicht, was ich sagen. Da sagt er, ich liebe dich. Kurze Pause. Da hat er den angeschaut. Du, weißt du, worüber du sprichst? Du kennst mich doch gar nicht. Du kennst meine Gefühle nicht. Wie kannst du mich lieben? Da sagt der andere, ich liebe dich trotzdem. Ja, das ist, also diese Einsicht. Und damit beginne ich mit den Versen. Was dazu Jesus Christus sagt, gleich wie mich der Vater, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, denn wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und ich in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Da schreibt er in Vers 12 weiter: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, der er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht meine Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ihr euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nichts habt ihr von mir erwählt, sondern nichts ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bittet, werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und das ist das Gebot. Woher hat er denn empfangen? Von seinem Vater hat er das empfangen. Dass ihr einander liebt. Und bedingungslos. Und da sind verschiedene Seiten, was ich als menschlich liebe zu einer Person, zu einem Menschen. Aber hier ist viel mehr. Das ist Gebot, dass wir einander lieben. Das war erstmal wichtig, dass man die Liebe unterscheidet. Göttliche Liebe besonders. Die Liebe ist langmütig. Was ist langmütig? Paulus beschreibt, die Liebe ist mit zwei göttlichen Qualitäten. Die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Was ist Langmut? Langmut bedeutet Geduld. Geduld zu haben, nachsichtig zu sein, verstehen, verzeihen, Kompromisse zu finden. Es bedeutet auch einiges zu auszuhalten, auch durchzuhalten. Langmut auf Dauer, nicht kurz. Geduld haben. Und durchzuhalten. Ja, das ist, warum es ankommt, langmütig zu sein. Also wohin wir auch gehen oder in welchen Umkreis, ist immer Langmut gefragt. Das ist alleine in der Gemeinschaft Geschwisterliebe, das ist nicht nur einmal, auf Dauer. Wenn wir jetzt Gottesdienst kommen, nicht nur heute, das zieht sich, wenn wir Jesus auf dem in den Herzen haben, dann wird auch von mir, von uns Langmut gefragt. Auf Dauer. Und das ist sehr wichtig, dass wir, dass Herr Jesus Christus zeigt uns seine Liebe. Wo sehen wir seine Liebe? In den Segnungen. Es gibt große Segnungen, auch kleine. Und er fordert uns immer auf, oder mich, wie langmütig ich bin. Ich lese noch in Römer 2, Verse 3 und 4 vor. Denkst du etwa, o Mensch, der du dir richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, was dich Gottes Güte zur Buße leitet? Hier erkennen wir, dass durch dieses Reichtum, diese Güte, Langmut und Erkenntnis, der führt zur Umkehrung. Und wenn wir diesen Weg eingeschlagen haben, dann schenkt uns das Jesus. Und ja, das ist ja wichtig, dass wir auch erkennen, dass wir langmütig sein sollen oder danach streben. Der zweite Punkt, die Liebe ist langmütig und gütig. Was bedeutet gütig? Wer gütig ist, sieht das Gute in anderen Menschen. Er sieht, was ihn liebensvoll ist und wertvoll. Macht, wertvoll macht und drückt dieses auch aus. Diese Güte gehören auch Nachsicht, Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit. Die Liebe ist langmütig und gütig und sie ist ehrlich, denn sie freut sich in die Wahrheit. Da habe ich noch aufgeschrieben, Gütigkeit vergilt Böses mit Guten. Ich habe noch ein Beispiel auch. Zwei Wanderer sind auf dem Berge zu wandern. Da kommen sie in eine Stelle. Einer kommt von der anderen Seite und einer kommt. Also die treffen sich in einem schmalen Weg. Links ist der Abgrund, rechts ist der Felsen. Ja. Und dann können sie sich nicht entscheiden, wer zuerst geht. Einer sagt ich, der andere sagt nein, ich bin der Beste, ich gehe voran. Die haben sich gestritten. Und dann der eine nach einer Pause, er legt sich drunter und einer geht über den und das ist ein Beispiel. Langmut, also in meinen Vorstellungen. Also einer hat erkannt, man kann auch anderen Weg gehen, nicht stur aufeinander zu gehen. Und das ist ein Zeichen von Güte. Wenn wir jetzt nachdenken, wie gütig war Jesus Christus, da können wir uns gar nicht vorstellen. Der hat alles erduldet über sich. Und wofür? Dass wir hier ihm erkennen, dass er für uns seine Güte vollbracht hat. Und seine Güte ist ewig. Ich habe in 1. Petrus möchte ich noch vorlesen, 3, Vers 8 und 9. Endlich aber seid ihr alle gleichsinnig, mitfühlend, voll Bruderliebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böse mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid. Segnet, Segen zu erben, dazu bereit, Segen zu erben. Und das ist die Haltung, was Paulus dem Korinther geschrieben hat. Wir haben jetzt auch in der Bibelstunde, auch in 2. Korinther, das ist nicht nur das, dass die Korinther das nicht gehört haben oder nicht gelesen. Die wussten das alles. Aber mit der Zeit ist das jetzt, ja, die sind lau geworden und die haben die Liebe irgendwie sind abgewichen. Und wenn wir jetzt über dieses Thema jetzt sprechen, das heißt nicht, dass wir das nicht wussten. Wir wissen das. Aber wenn wir das immer wieder hören oder lesen, dann kommt das bei mir wieder, ja, eine frische Gedanken und frisches Handeln. Und dann erkennen wir, dass wir durch dieses Erkenntnis über Langmut auch die Liebe oder die Güte, das ist auch uns deutlicher wird, was überhaupt also diese Liebe bedeutet. Und wir brauchen die miteinander, zueinander. Natürlich haben wir auch von klein an von den Eltern was mitbekommen, was die Liebe ist. Später Eltern, Großeltern. Aber hier schreibt Jesus, was er von seinem Vater gelehrt hat, was er ihm auf dem Weg gebracht hat. Oder ja, und das ist bei uns in der Familie auch nicht anders. Ja, das hat also kleine Gedanke, was ist Langmut, Güte, dass wir einfach einen frischen Impuls haben. In der Woche, in der Zeit möchte ich von hier nochmal geben. Amen.
Einmal ein Soundcheck. Funktioniert's? Ja, ich glaube, oder? Ja, doch. Man hört mich. Sehr gut. So, ich schlage einmal kurz die Stelle auf. Brauche ich ja nicht. Ja, es war ganz lustig. Ich hatte so in meinen Terminkalender geguckt und dann sah ich sonntags Predigt. Schön auf 3. Mose 18 vorbereitet. Und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wer denn die Einleitung hat. Mich interessiert, habe in den Plan geguckt und sagt, Thementag. Oh Mist. Ja, und da musste mein Kopf erstmal von 3. Mose 18, 1. Korinther 13 wechseln. Aber es hat ganz gut geklappt, weil es geht an beiden Stellen um Liebe. Das Hohelied der Liebe. Ich habe mich immer gefragt, warum man das so genannt hat. Das Hohelied der Liebe. Und wir kennen alle das Buch Hohelied und das heißt eigentlich nichts anderes als das Lied der Lieder. Und wenn wir hier haben das Hohelied der Liebe, dann ist das das Lied der Lieder über die Liebe. Ja, jedes Liebeslied, was von irgendwelchen Menschen geschrieben wurde, wird hier von Paulus in die Tasche gesteckt. Keine Chance. Andreas hat gerade eben die Stelle schon einmal vorgelesen, deshalb erspare ich uns das jetzt noch einmal. Aber diese Stelle lässt sich ganz gut in zwei Teile aufteilen. Einmal, was unsere guten Taten ohne Liebe wert sind. Das hat Andreas gerade kurz ausgeführt. Und dann der zweite Teil, was Liebe ist und was sie nicht ist, beziehungsweise was sie nicht tut. Wir haben gerade davon gehört, dass Liebe langmütig ist und gütig. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was das heißt, wenn dort steht, dass die Liebe nicht prahlt und sich nicht aufbläht. Das steht auch in Vers 4. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Also, was heißt das? Ich weiß ja nicht ganz, wo ihr dran denkt, wenn ihr dieses Wort aufblähen hört. Aber ich denke da an einen Luftballon. Ich habe einen mitgebracht. Das ist was total Kleines, was Schwaches. Eigentlich nicht nennenswert. Und zu all diesen kleinen Attributen, die ich gerade gesagt habe, fällt mir auch eine Person ein, die in der Bibel steht. Ein Fischer namens Petrus. Ein Niemand. Nun, was haben Petrus und dieser Ballon miteinander gemeinsam? Das werden wir gleich erfahren. Und dazu möchte ich einmal ein bisschen durch Petrus sein Leben durchgehen. Was so alles passiert ist, was er erlebt hat. Und eigentlich so ziemlich das erste Mal lesen wir von ihm, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, da wird er berufen. Da steigt Jesus zu ihm ins Boot und erlebt diesen wunderbaren Fischzug und Jesus lädt ihn ein, ihm nachzufolgen. Wow. Dieser Jesus, der gerade dieses Wunder getan hat, der kommt zu ihm, lädt ihn ein, nachzufolgen. Das war früher was Besonderes, wenn ein Rabbi kam, ein Lehrer, und jemanden aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Ich hoffe, das Mikrofon macht das jetzt mit, aber dass etwas passiert. Der Petrus hat sich aufgebläht. Aber es geht weiter. Sie leben zusammen, sie reisen viel zusammen, sie unternehmen zusammen, etwas zusammen und sie lernen sich besser kennen. Und es gibt diese Stelle in Matthäus 16, können wir sie lesen. Ich lese sie einmal kurz vor. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wow. Und wisst ihr, was passiert? Es geht weiter. Aber es bleibt nicht dabei. Er erlebt die Verklärung Jesu mit und auf dem Berg. Ein wunderbares Erlebnis, was sich, glaube ich, kein Mensch hier wirklich vorstellen kann. Aber er darf es miterleben. So nah an einem echt krassen Erlebnis. Und was passiert? Er bläht sich weiter auf. Aber es geht weiter. Petrus bekommt eine besondere Aufgabe. Er ist der Stein, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Er hält symbolisch einen Schlüssel, mit dem er zuschließen kann und aufschließen kann das Reich der Himmel. Und später in der Apostelgeschichte kann man ganz gut in der großen Geschichte sehen, was das bedeutet. Und was passiert? Ihr seht, Petrus bläht sich weiter auf. Ich brauche mal kurz einen Moment, um den hier ein bisschen zuzuknoten. Ist nicht so leicht, das ist ein sehr strammer Ballon. So schleicht sich ein Gedanke ein bei den Jüngern. Das lesen wir in Lukas Kapitel 9. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Unser Petrus. Wir haben hier einen völlig aufgeblähten Petrus, der so viel von sich gehalten hat. Er hat so viel erlebt, so viel gesehen. Er ist übers Wasser gelaufen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, er hat viele Wundertaten selbst ausgeführt. Jesus hat ihm die Kraft dazu gegeben. Er war bereit, für Jesus zu kämpfen, ja sogar für ihn zu sterben. Wow, der hatte Jesus wirklich lieb. Tja. Aber was lehrt uns Korinther Kapitel 13, Vers 4? Die Liebe bläht sich nicht auf. Petrus war so aufgebläht, so von sich selbst überzeugt, dass da kein Platz für Liebe war. Und Jesus konnte ihn so nicht gebrauchen. In diesem Zustand konnte Petrus unmöglich liebevoll Menschen führen. Menschen zu Jesus führen und Gemeinden gründen. Ja, und so kommt es, wie es kommen musste. Jesus wird festgenommen. Und möchte dich einmal aufschlagen, lesen wir in Lukas Kapitel 22. Etwas längere Stelle, aber ich möchte sie einmal vorlesen. Verse 54 bis 62 sind das, genau. Ich lese es einmal vor. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab, also nachdem sie Jesus festgenommen hatten, und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Fernen. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Er sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen und schaute ihn an und sprach. Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, von ungefähr einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn krähte, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und Petrus weinte bitterlich. Der so großartige und starke Petrus, der kurz vorher noch für Jesus sterben wollte, verleugnete ihn in seiner dunkelsten Stunde. Die Luft entweicht, das Konstrukt aus nichts zerfällt, so wie dieser Ballon geplatzt ist. Und er sitzt dort mit den Fetzen seines Versagens und einem gebrochenen Herzen. Aber die Bibel schenkt Trost. Psalm 147, Vers 3 können wir lesen: Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Jesus richtet den Petrus wieder auf. Er heilt ihn, er vergibt ihm. Und wisst ihr, jetzt ist dieser große Ballon an Selbstsucht und Ego nicht mehr da. Jetzt ist Platz für wahrhaftige Liebe in Petrus seinem Herzen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann erfahren wir da sehr schnell, wie krass Jesus Petrus verändert hat. Völlig auf links gedreht, alles verändert. Wir lesen später, zum Beispiel im Petrusbrief, wie Petrus sich selbst als Knecht bezeichnet. Das Unterste, was es gibt. Der Kleinste überhaupt. Ja? Petrus, das war so ein richtiger Macher, das war ein richtiger Mann, das war ein Fischer, das war ein Krieger. Der würde uns ja alle in die Tasche stecken. Und dann wird er klein gemacht. Ganz, ganz klein. Um nachher Großes zu vollbringen. Jetzt ist der Platz für göttliche Liebe. Und Johannes der Täufer fasst das wunderbar zusammen, indem er sagt, in Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn wir Jesus in unserem Leben verherrlichen wollen, dann ist da kein Platz für unsere großen Werke. Da ist kein Platz für Hochmut. Wenn wir mit unserem Leben auf die Liebe Jesu hinweisen wollen, dann müssen wir klein werden. Wie oft geht es in unserem Leben darum, was wir geleistet haben, was wir erlebt haben, was wir besitzen und was wir können. Aber wir haben kein Gehör und keine Kapazität für Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen, die einen Abdruck göttlicher, bedingungsloser Liebe in ihrem Leben brauchen, den sie durch uns bekommen könnten. Und ich glaube, manchmal brauchen wir die Erinnerung daran, dass wir ab und an eine gewaltige Ladung Luft aus diesem Ballon entweichen lassen müssen. Ich schlage einmal 1. Prediger auf, Prediger Kapitel 1. Den ersten Prediger gibt es nicht. Und da beschreibt Salomo das auch nochmal, finde ich sehr eindrücklich. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 14. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne. Und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und 2, Vers 1. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Und Vers 11. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Genauso wie in diesem Ballon. Nichts als Luft. Nichts, was wir greifen können. Nichts, was Bestand hat. Es ist nur Luft drin. Ein Hauch, ein Haschen nach Wind. Und wenn wir nicht anfangen, in unserem Leben sinnbildlich Luft aus diesem Ballon rauszulassen, dann wird Jesus das eines Tages machen müssen. Mit einer Nadel, mit einem Blick, mit einer Begegnung, mit irgendwas, was uns auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und das tut richtig weh. Ich finde das interessant, wie Jesus im Neuen Testament handelt. Ich hatte irgendwie früher ein bisschen immer das Problem, so die Evangelien zu lesen, weil mir kam es immer so ein bisschen vor, als wäre Jesus auf Krawall gebürstet. Immer wenn er irgendwo hinkommt, nehmen die Leute Anstoß an ihm. Irgendwie harmoniert es nicht. Es ist, ich meine, es war angekündigt. Der Eckstein, an dem die Menschen ihren Anstoß nehmen. Aber ich habe mich gefragt, wieso. Und ich habe neulich eine Stelle gelesen in Markus, die Stelle mit dem reichen Jüngling, wo er zu ihm kommt und dieser Jüngling auch mit einem so prall gefüllten Ballon und zu Jesus geht, was muss ich tun für das Reich der Himmel, damit ich da hineingehen kann. Und Jesus sagte ihm, er soll alle Gebote halten. Und er sagte, das hat er getan. Und Jesus bezweifelt das nicht mal oder sagt dazu gar nichts. Er sagt ihm nur, es fehlt eins. Nimm alles, was du hast, verkaufe es und folge mir nach. Das war die Nadel für diesen Menschen. Aber wisst ihr, was da auch steht in diesem Text? Und Jesus gewann ihn lieb. Wir haben von Liebe oft ein falsches Bild. Das ist so dieser Kuschelkurs, auf dem man sich dann ganz gerne befindet. Aber diesen Kuschelkurs, den hat Jesus nicht gewählt. Jesus hat die Nadel gewählt. Er hat den Menschen gezeigt, wo ihre Fehler sind, wo ihre Sünden sind, damit er sie retten kann vor dem Gericht seines Vaters. Das hat er aus Liebe getan. Und so handelt Jesus. Und so wird er es vielleicht auch eines Tages in unserem Leben tun, wenn wir diese Luft nicht aus diesem Ballon rauslassen. Ja, so verlieren wir uns oft in Prahlerei. Und Prahlerei ist eigentlich nur eine Steigerung des Aufblähens. Wir suchen unsere eigene Befriedigung in einem Wohlgefühl der Selbstverherrlichung und der Selbstverehrung. Prahlerei macht uns eitel und hochmütig und lässt uns unseren Blick von Gott abwenden, auf uns und unsere Werke. Prahlerei offenbart aber eigentlich nur, dass in uns drin ein tieferes inneres Bedürfnis nicht erfüllt ist. Wir nehmen diesen aufgeblähten Ballon, der gefüllt ist mit all unseren Erfolgen, und stellen ihn zur Schau, wie auch immer das aussehen mag. Weil wir auf der erbitterten Suche nach Aufmerksamkeit, nach Beachtung sind. Wir sind auf der Suche nach Liebe. Bedingungsloser Liebe. Aber ein Mensch, der auf der Suche nach Liebe ist, wird es schwer haben, anderen Menschen Liebe zu zeigen. Sich ihnen hinzugeben, sich für sie aufzuopfern, ohne einen einzelnen selbstsüchtigen Gedanken. Ich würde sogar sagen, das ist unmöglich. Ich glaube, dass wir oft gewisse selbstsüchtige Taten mit einem Schein von Liebe tarnen. Wir erweisen anderen Menschen einen Gefallen und das tun wir auch wirklich gerne, aber insgeheim erwarten wir doch etwas zurück und sei es nur die Anerkennung. Aber das ist Selbstsucht. Der Mensch ist von seiner sündigen Natur aus selbstsüchtig. Und wir sind ohne Jesus nicht in der Lage, einen Menschen absolut selbstlos zu lieben. Und es gibt eine schöne Stelle im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben oder wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dadurch, dass Jesus uns all diese Liebe, die Aufmerksamkeit und die Beachtung schenkt, die wir brauchen und die uns kein anderer Mensch auf dieser Erde geben könnte, sind wir überhaupt erst in der Lage, diese Liebe auch anderen Menschen zu zeigen. Das Problem ist, solange wir mit diesem Riesenballon an Selbstsucht und Geltungsdrang leben, wird Jesus mit all seiner Liebe, die er uns schenken möchte, keinen Platz in unserem Leben haben. Und somit werden auch wir unfähig zu wahrhaftiger Liebe sein. Wenn wir das nicht ablegen und unsere Schwachheit, unsere Verwundbarkeit und unsere Unfähigkeit vor Jesus offenlegen. Was passiert dann, wenn wir das tun? 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, denn die Kraft des Christus bei mir wohne. Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Gott möchte den Schwachen seine Kraft geben. Und in Jesaja 40, Vers 29 lesen wir auch noch, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Er möchte uns die Fähigkeit geben, andere Menschen zu lieben. Aber dafür müssen wir unser Ego und unsere Selbstbezogenheit beiseite stellen. Die Liebe bläht sich nicht auf und sie prahlt nicht. Sie schafft Raum für Menschen, die Liebe brauchen. Und von diesen Menschen gibt es leider genug. Lesen das in 2. Timotheus 3, Vers 1 und 2. Was aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und unheilig. Es geht auch noch weiter, aber wir belassen uns mal dabei. Die Welt ist voll von Menschen, die überheblich sind, die prahlerisch sind, die geldgierig sind. Aber das alles offenbart nur eins: Die Menschen sind auf der Suche nach Liebe. Sie suchen jemanden, der sie bedingungslos annimmt und liebt. Und Jesus ruft uns dazu auf, diesen Menschen ein Abbild göttlicher Liebe zu sein. Aber wenn sich diese Prahlerei auch in unseren Gemeinden wiederfindet, werden wir dazu nicht in der Lage sein. Wir müssen die Luft aus diesem prallen, aufgeblähten Ballon entlassen, damit Jesus Raum in unseren Herzen hat und uns seine Liebe geben kann, die uns dazu befähigt, auch andere Menschen zu lieben. Und dazu möchte ich zum Abschluss noch ein Vers aus Philipper lesen, Philipper Kapitel 2, den Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Amen. Ich würde noch zum Abschluss beten. Dann stehen wir auf. Vater im Himmel, wir waren vollständig unfähig, einander zu lieben, einander anzunehmen und uns gegenseitig zu achten. Ja, aber das ist nötig, wenn ein Miteinander funktionieren soll, wenn wir in Beziehungen leben sollen. Ja, dann brauchen wir die Liebe. Aber wir stehen uns oft selber im Weg mit unserer Prahlerei, mit unserer Großtuerei, mit unserem Ego und sind doch eigentlich nur auf der Suche nach Liebe. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Liebe ins Herz gegeben hast, dass du uns diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst und uns hältst, uns führst und immer beide Augen auf uns gerichtet hast. Vater, dazu befähigst du uns, damit befähigst du uns, andere Menschen zu lieben und ihnen etwas von dieser Liebe, die du uns gibst, weiterzugeben. Ja, damit sie zu dir kommen, damit sie dich sehen und damit auch sie dich anbeten können, Herr. Und so danke ich dafür und bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier deine Liebe ins Herz schüttest und ja, sie mit dir leben lässt und ihnen zeigst, wie sie leben können, wie sie andere Menschen lieben können. Vater, ich danke dir dafür und lobe und preise deinen Namen. Amen.